Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es ist eine Diskussion, die sich globale Internetkonzerne immer wieder stellen müssen. Wie umgehen mit Diktaturen? Dort Geschäfte machen und sich verbiegen? Oder auf Geld, zum Beispiel aus China, verzichten? Twitter und Zoom haben heute entgegengesetzte Strategien offenbart. Der Kurznachrichtendienst hat mehr als 170.000 Konten entfernt, die Falschinformationen und Propaganda im Interesse der chinesischen Regierung verbreitet haben. Zoom hat Videotreffen von chinesischen Menschenrechtsaktivisten blockiert. Marianne Alweis.
Liebe Unternehmen, seid nicht wie Zoom, seid wie Twitter, schreibt die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Güde Jensen, auf Twitter. Der Online-Dienst aus den USA hat nach eigenen Angaben zehntausende China-freundliche Fake-Accounts gelöscht. Inhaltlich ging es um Corona oder um die Demokratiebewegung in Hongkong. Die Sprache war hauptsächlich Chinesisch, obwohl Twitter in China selbst verboten ist. Die Kommunistische Partei benutzt den Dienst aber offenbar gern, um international Staatspropaganda zu verbreiten. Zoom ist in China zugelassen. Dieses US-Unternehmen hat zugegeben, Videokonferenzen blockiert und Konten von drei Menschenrechtsaktivisten in den USA und Hongkong gesperrt zu haben. Und zwar auf Wunsch der chinesischen Regierung. Mittlerweile sind die Accounts zwar wieder freigegeben und Zoom will außerhalb Chinas nicht mehr zensieren. Aber Zoom will seine Dienste in China beschränken, wenn die Regierung Inhalte für illegal erklärt. Zum Beispiel Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Tiananmen-Massakers vor 31 Jahren. Darum ging es in den blockierten Videotreffen. Chinesische Menschenrechtler im Exil fordern nun, dass sich US-Unternehmen an US-Gesetze halten sollten. Für den Journalisten und Schriftsteller Matthias Greffrath sitzt das Problem tiefer. In unserem Programm sagte er:
Die Öffentlichkeit als Geschäftsmodell, das kann nicht funktionieren. Wenn ich ein Geschäft habe, dann muss ich mich nach den Kunden richten. Und wenn meine Kunden Regierungen sind und die sagen, ich klemm dich ab, wenn du nicht mehr, dann verlierst du irgend so und so viel Werbeeinnahmen auf dem großen chinesischen Markt, dann wird man entsprechend reagieren.
Das hat der Corona-Aufsteiger Zoom also getan und im Auftrag Pekings zensiert. Weil viele andere Online-Dienste das nicht machen wollten, sind sie in China gesperrt. Das chinesische Internet ist weitgehend isoliert.
Warum schränkt China, dieses meist doch erfolgsverwöhnte Wirtschaftswunderland, die Meinungsfreiheit immer noch so radikal ein? Und warum setzt es auf der anderen Seite so stark auf Propaganda, auch im Ausland? Marcel Gjana ist Journalist, er hat viele Jahre in China gelebt und im Mai ist sein Buch erschienen, Eine Gesellschaft in Unfreiheit, ein Insiderbericht aus China, dem größten Überwachungsstaat der Welt. Guten Tag, Herr Gjana.
Hallo, Frau Dittmar.
Welche Nachricht hat Sie mehr gewundert, dass Zoom bei der Zensur mitmacht oder dass Twitter chinesische Propagandakonten sperrt?
Ich glaube, überrascht hat mich weder das eine noch das andere. Allerdings hat mir sehr gefallen, dass Twitter die Konten gesperrt hat. Was natürlich ein Signal ist, dass man dagegen diese chinesische Propaganda angehen kann.
Das waren 170.000 Fake-Konten. Ist ja auch nicht das erste Mal. Letztes Jahr haben Twitter, Facebook und YouTube schon einmal ein Kontennetzwerk mit Verbindungen zur chinesischen Regierung aufgelöst. Warum setzt Peking da so sehr auf Propaganda nach außen?
Es geht um Kontrollerhalt und um Machterhalt der kommunistischen Partei. Das ist beispiellos, was jetzt da gerade in der Geschichte passiert. Wir haben ein Regime, was autokratisch ist, was wirtschaftlich sehr stark ist und entsprechend viel Geld hat. Und jetzt in diesem Zeitalter, 21. Jahrhundert, auf einmal auch digitale Möglichkeiten hat, die natürlich noch am Anfang stehen, auch was Kontrolle angeht und Einflussnahme auch im Ausland. Und die Chinesen sind da sehr, sehr weit und sind sicherlich im Vergleich zu anderen Staaten sehr früh auf die Idee gekommen, das für ihren eigenen Zwecken zu nutzen. Was dahinter steckt, die Chinesen wollen ja erreichen, dass wir in unseren demokratischen Staaten beginnen, dass die Wahrnehmung zwischen Diktatur und Demokratie, dass das anfängt zu verschwimmen. Weil wenn wir an dem Punkt sind, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass Standards und Werte, die wir aus demokratischen Staaten gelernt haben und die wir eigentlich verbreiten wollen, dass wir die nicht mehr unterscheiden können zu dem, was aus den autoritären Staaten auf uns einprasselt. Also da geht es nicht um kulturelle Belange. Es geht nicht darum, ob China leckeres Essen oder kulturelle Geschichte nach Europa exportiert, sondern da geht es tatsächlich um die knallharte Differenz zwischen Autokratie und Demokratie. Die sind natürlich definiert durch Bürgerrechte, die werden massiv beschnitten. Und ich habe lang genug in China gelebt und mich in China auch in den roten Linien bewegt, um zu wissen, dass das sicherlich nicht ist, das, was wir wollen.
Aber wie gut funktioniert denn diese Propaganda im Ausland?
Die funktioniert seit Jahren. Sehr gut. Das ist nämlich sehr subtil. Das ist ja nicht so, dass Plakate aufgehängt werden, sondern das passiert auf einer Ebene, die wir gar nicht so wahrnehmen. eben halt durch die sozialen Medien, wo über eben hunderttausende Konten Meinungen in Diskussionen in demokratischen Gesellschaften eingebracht werden, die eben halt diese Wahrnehmung anfangen zu verzerren. Das passiert über die Diplomatiekanäle der Chinesen, das passiert über Auslandschinesen.
Können Sie mal ein konkretes Thema nennen?
Ja, es war jetzt, Corona war natürlich sehr aktuell und da hat sich sehr gezeigt, da haben die Auslandsvertretungen massiv eingegriffen und versucht, den Narrativ dieser Entwicklung der Corona-Pandemie zu beeinflussen und der Welt mitzuteilen, dass wir doch eigentlich gar nicht genau wissen, wo dieser Virus eigentlich seinen Ursprung hat, sondern dass wir eigentlich jetzt nur uns darum bemühen sollen, dass wir eine Lösung finden und dass da China eine große Rolle spielt. Beispielsweise hat China gerne Hilfeleistungen aus Europa und den USA entgegengenommen zum Anfang der Krise und hat dann darum gebeten, dass die europäischen Diplomaten das mit entsprechender Diskretion behandeln sollten. Im Gegenzug aber hat China quasi jede Schutzmaske, die aus China nach Europa exportiert wurde, gefeiert wie den Heiligen Gral. Und wir in Europa beispielsweise haben 2014 angefangen innerhalb der EU mit dem EU Disinformation Team uns um Nachrichten aus Russland zu kümmern. Und erst im vergangenen Jahr, also 5 Jahre später, sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir dieses Team uns vielleicht auch sich darum kümmern ließen, was aus China auf uns zukommt. Und das zeigt eben auch, wie naiv wir eigentlich viele Jahre mit dem, was an China, an Propaganda hier in den Westen schießt, umgegangen sind.
Dass diese Propaganda, wie Sie sagen, so gut funktioniert. Ist es so auch zu erklären, dass es hier im Westen vermeintlich immer mehr China-Versteher gibt?
Also ich glaube, die gab es schon immer. Ich glaube, China hat sich selbst keinen Gefallen getan in den letzten Monaten, was die massive Propaganda im Hinblick auf Corona angeht. Ich glaube, dass viele Leute sind jetzt wach geworden im Westen. Es gab ja auch dann deutliche Stimmen, die gesagt haben, so, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, was da aus China kommt.
Wachsein hilft manchmal nicht, um zu verstehen, was im Land passiert, weil man da einfach zu wenig Einblicke hat. Wie sieht das denn in China selbst zurzeit aus? Sie haben ja 9 Jahre dort gelebt. Wie total ist die Zensur da, die Kontrolle insgesamt über die Bevölkerung, die Internetüberwachung?
Also das muss ich sagen, das hat in den letzten Jahren so massiv zugenommen. Das ist schon bemerkenswert. In einer gewissen Weise ist das faszinierend, wenn das nicht so schauderhaft wäre. Unter Xi Jinping, dem neuen Präsidenten, der seit 2013 regiert jetzt, hat sich das nochmal wirklich multipliziert. Und die Technik, die zur Verfügung geht, das Geld, die Manpower, die eingesetzt wird, die sorgt dafür, dass in diesem Land eine Blase entstanden ist, wo es fast nicht mehr möglich ist, sich frei zu bewegen. Die Verknüpfung von Digitalisierung mit dem Alltag und dann eben halt auch die Verknüpfung der Unternehmen mit der Regierung und diese Verwendung der Daten, Big Data, die Analyse dieser Daten und dann die Einordnung nach entsprechenden Verhaltenskodexen, eine Bewertung der eigenen Persönlichkeit, wie man im öffentlichen, aber auch im privaten Leben mittlerweile sich verhält. Das ist so ein massiver Eingriff, das ist unvorstellbar, das ist Orwell nochmal potenziert, weil wir, ich glaube, nicht uns vorstellen konnten, welche Kraft diese Digitalisierung tatsächlich hat. Und China ist nun mal ein Land, was die Möglichkeiten wirklich absolut ausschöpft.
Das heißt, da ist auch keine Gegenbewegung in sich, die dieses System in absehbarer Zeit mal sprengen könnte?
Also innerhalb des Landes ist das natürlich schwierig. Also als kleine revolutionäre Zelle in China irgendwas aufzureißen, glaube ich, das sieht schlecht aus. Sicherlich ist Hongkong etwas, was den Chinesen sehr schwer im Magen liegt, weil da ist natürlich der Keim von Widerstand und Keim von Protesten. Wenn sich die Hongkonger Protestbewegung durchsetzen sollte oder zumindest ein Signal sendet ins Land, dann mag es schon sein, dass es auch da wieder Widerstand gibt, der sagt, hey, wir wollen hier ein bisschen mehr Freiheit haben. Gerade auch dann, wenn China seine wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff bekommt. Und nach Corona wird es sicherlich schwierig, mehr Arbeitslose. Wirtschaftswachstum ist in Stocken geraten. Da werden die Leute dann eher unzufrieden. Aber ansonsten, glaube ich, ist es an uns, demokratischen Gesellschaften Signale zu setzen. Und zwar nicht, indem wir die Chinesen belehren und ihnen sagen, was sie machen sollen, sondern einfach, dass wir zu unseren Werten und zu unseren Bürgerrechten stehen und die verteidigen. Und zwar, auch wenn es wirtschaftlich mal wehtut, da müssen wir als Konsumenten vielleicht auch mal die Konsequenz ziehen und sagen, okay, da muss ich halt jetzt mal mehr bezahlen, weil wenn uns Demokratie und diese Werte und wichtig sind, dann ist es Zeit, eben jetzt halt diesen Preis zu zahlen.
Sagt der Journalist Marcel Janna und sein Buch Eine Gesellschaft in Unfreiheit, ein Insiderbericht aus China, dem größten Überwachungsstaat, ist gerade erst erschienen. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.